Einen schönen guten Morgen. Ich finde es toll, eine Ehre, dass ich eingeladen wurde, heute Morgen etwas zu sagen. Ich rede nicht unbedingt gerne über mich diese Tage, aber ich muss etwas von mir erzählen, oder? Damit ihr wisst, wer ich bin und wo ich hingehöre und was wir vielleicht ein bisschen tun. Ich bin der Sohn von Alexander und Gertrud Schubert, der Jüngste, ja? Zweitjüngste. Ich bin verheiratet, meine Frau Ulrike, haben 4 Kinder, die sind mittlerweile alle groß und alle hier in Deutschland. Wir sind seit 2001 als Missionare nach Botswana gegangen und seit dieser Zeit auch noch da unten, obwohl sich die Arbeit oder das Arbeitsfeld ein bisschen verändert hat. Als ich zum Glauben finden durfte oder wieder zurück zum Herrn finden durfte, als ich 18 Jahre alt war, war für mich irgendwie klar, ich wusste nicht wie und ich wusste auch nicht die Richtung, aber mir war irgendwie klar, ich möchte mein Leben nicht nur für mich oder für irgendeinen Beruf oder sowas leben oder investieren, ich möchte gerne im Reich Gottes arbeiten. Von dem zu erzählen oder teilzuhaben, von dem zu erzählen, was der Herr mir von Neuem geschenkt hat. Weil Glaube ist ein Geschenk. Nicht etwas, das wir uns erarbeiten, sondern was uns der Herr vorlegt und was wir annehmen dürfen und darin wandeln dürfen. Und von dem wollte ich erzählen. Mir war von Anfang an klar irgendwie, dass ich nicht unbedingt eine Begabung hatte im Reden. Deswegen hat uns der Herr auch ganz anders geführt. Wir wussten nicht, in welche Richtung es ging. Ich habe meine Frau kennengelernt. Und der Herr hat in mein Herz hineingelegt. Ich bin nicht aufgewachsen, als kleiner Junge von der Fliegerei zu träumen. Hat mir der Herr ins Herz gelegt, dass ich Pilot werden sollte, um in der Mission als Missionspilot zu arbeiten. Ein technischer Beruf. Etwas, um die weltweite Mission und das Wort Gottes auf einer ganz handfesten Art und Weise zu unterstützen oder zu helfen. So haben wir dann meine Ausbildung gemacht in Kanada, sind dann von einer Mission gehört in Botswana, die Flugzeuge hatte und sind dann 2001 mit der Liebenzeller Mission dorthin gegangen. Diese Arbeit war eine sehr, sehr erfüllende Arbeit für mich. Die Fliegerei ist mir ans Herz gewachsen. Ich habe das mit Leib und Seele gemacht. Ich konnte mir nichts anderes vorstellen. Aber interessanterweise, manchmal ruft uns der Herr in neue Herausforderungen, in etwas Unvertrautes, in eine neue Richtung, wo man herausgefordert wird, nicht von dem zu schöpfen, was man denkt, man weiß oder kann, sondern von dem ausgeht, der einen ruft und im Vertrauen ihm nachgeht. So war im 2015, hat der Herr mich ganz neu aufgeweckt. Weil selbst wenn man in einer Mission ist und etwas Gutes tut, auch für den Herrn tut, heißt das nicht unbedingt, dass wenn äußerlich vielleicht Leute etwas nicht sehen, dass innerlich alles in Ordnung ist. Der neue Bund oder das Leben mit Jesus ist im Inneren, fängt es an und findet statt. Nicht unbedingt im Äußeren. Das Äußere wird folgen, aber das Innere wird nicht auf das Äußere geschlossen oder sollte nicht geschlossen werden. Das wäre eine Religion oder Tradition. Äußerlich sieht alles gut aus, aber innerlich sind da tote Gebeine. Und so war das bei mir auch. Und der Herr ruft mich ein zweites Mal in seinen Dienst. 2018 hörte dieses Flugprogramm auf, die haben das zugemacht. Für uns war die Frage, was machen wir jetzt? Fliegerei ist das Einzige, was ich kann. Das habe ich gelernt, das habe ich lieben gelernt. Was sonst soll ich tun? Wir hatten viele Möglichkeiten, auch in der Fliegerei, Missionsfliegerei weiterzumachen, und ich spürte keinen Frieden in dieser Richtung. Wir wussten aber auch nicht, was und wie und wo sollte ich mich einbringen, wenn ich doch nichts weiß, ja, oder nichts kann in anderen Richtungen. Und so haben wir von der Operation Mobilisation oder von OM gehört. Da war ein ganz kleines Programm, ein anderer Missionar dort unten. Und ich spürte, dass der Herr mich persönlich, natürlich meine Frau ist der bessere Teil von mir, aber wir als Ganzes, uns in eine andere Arbeit, in eine andere Arbeit hinein, in einen anderen Weg hinein zu begeben. Und so sind wir dann 2019 gekommen, waren die längste Zeit in Deutschland seit der Zeit, wo wir irgendwie da unten waren, für 6 Monate, haben von der Liebenzeller Mission Abschied genommen und sind zur OM gegangen. Dann im Sommer 2019 sind wir wieder zurück, und dort unten hab ich und mein Kollege, wir sind nur zwei, er ist Amerikaner, ist mein Vorgesetzter. Ja. Strukturen muss es auch geben. Liegt es uns am Herzen, das Evangelium oder Jüngerschaft voranzutreiben? Wenn außen etwas gut aussieht, heißt es nicht, dass innen drin alles gut ist. Und wir haben gespürt, was für eine Notwendigkeit oder ein wahrscheinlich ein Verlangen noch niemals von den Leuten selber, verschiedene Aspekte in ihr Leben reinzubringen. Und zwar ist es sehr interessant, also ich will gar nicht so viel Zeit verbringen, irgendwie über mich zu reden, sondern einfach mehr über das, was der Herr in mich reingelegt hat. Ich bin mit 18 Jahren zum Glauben gekommen, als ich das Buch der Offenbarung gelesen habe. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich habe dieses Verlangen gehabt, da drin zu lesen oder was, weil ich in der Suche war. Und es hat mich geschlagen und erschlagen, weil mir die Augen aufgegangen sind, wer ich bin, auf welchem Weg ich war und welches der richtige Weg war. Das hat mich herausgerufen. Und für viele, viele Jahre ein Stück vergessen oder nicht mehr gefördert. 2015, als ich dieses Rufen vom Herrn wieder neu empfangen habe, ging es wieder vom Ausgangspunkt der Offenbarung. Das heißt, von den prophetischen Reden, von dem Wiederkommen Jesu Christi. Und von dem Punkt an habe ich dieses tiefe Verlangen gespürt, darüber zu reden. Nicht, weil ich irgendetwas weiß, sondern irgendwie, als wenn der Herr mich, keine Ahnung, was das richtige Wort ist, erfüllt, wäre ja okay, dann wäre man ja perfekt, nee, aber etwas reingetan hat. Ich habe mir früher immer gedacht, Herr, was soll ich erzählen, wenn nichts in mir drin ist? Dass etwas in uns drin ist, ist ja nicht etwas aus dem Kopf, sondern es ist ja aus dem tiefen Herzen, was der Herr einem offenbart und durchgeführt hat. Und wir alle Gläubigen, alle Menschen sind in einem Prozess. Die Bibel sagt uns, dass alles, was zu verstehen ist, glaube ich, im Römer steht es, alles, was zu verstehen und zu erkennen ist von Gott, hat er in seiner Schöpfung uns gezeigt. Unser Prozess im Glauben und als Menschen, was wir unser Leben nennen, ist ein Prozess, der auf ein Ziel oder auf ein Ereignis hinsteuert. Genauso wie uns die Natur oder Gottes Schöpfung uns dies zeigt mit einem kleinen Baby, mit einem kleinen Fötus, das im Bauch in der Gebärmutter heranwächst. Für dieses kleine Kind ist die Wirklichkeit die Gebärmutter. Aber das ist ja nicht die Wirklichkeit, die wirklich da ist. Aber es kennt nichts anderes. Und dieser Prozess des Heranwachsens ist auf ein Ziel hin und das Ziel ist die Geburt selber. Das Baby wird in eine Wirklichkeit hineingeboren, von dem es nicht richtig verstanden hat oder auch keine Vorstellung hat. Dieses Bibelwort von heute Morgen oder was ist wahnsinnig tief, dass der Herr mehr tut, als uns überhaupt in den Sinn kommt. Wir können gar nicht darüber nachdenken, weil wir keinen Vergleich haben. Wir sind immer noch in diesem Bauch, in dieser Gebärmutter, in diesem Prozess. Aber wir wissen, dass es einen Punkt geben wird, im Natürlichen nennen wir das die Geburt, in unserem Geistlichen ist das unser körperlicher Tod. Werden wir herausgeboren in die Wirklichkeit, die wirklich draußen ist? Die Wirklichkeit, in dem unser Vater sich aufhält. Wir wissen, das Leben ist nicht alles. Das Leben ist nur eine bestimmte Zeit, eine Vorbereitung, ein Prozess. Ich mag dieses Wort sehr, wird er wahrscheinlich noch einige Male hören, weil wir das manchmal vergessen. Der Prozess ist eine Zeitspanne, ist ein Wachsen und ein in und durch diese Zeit vorbereiten auf diesen Geburtsvorgang, der mit viel Druck und auch Schmerz geschehen wird. Und im Wort Gottes sehe ich das überall. Jesus spricht immer wieder, die eine Nachricht, die Jesus immer wieder spricht, ist, dass er einmal wiederkommt. Das ist nicht etwas Schlimmes, sondern das ist etwas Erstrebenswertes. In der Offenbarung oder sowas fand ich so interessant, als Johannes dort oben in den Himmel gezogen wurde und vor dem Thron stand und er gesehen hat, dass dort ein Buch war mit 7 Siegeln, fing er an zu weinen, als er gehört hat, dass keiner würdig war, um es aufzutun. Warum hat er geweint? Ja? Er hat darüber geweint, weil wenn das keiner aufmacht, dann geht unser Leben und die Geschichte der Menschen immer weiter. Das Aufmachen der Schriftrolle oder des Buches mit den 7 Siegeln bringt das Ende Jesu Christi ein. Jesus macht diese Siegel auf. Diese Zeiten, die auf die Erde zukommen werden, sind nicht durch irgendeine andere Macht oder Kraft hervorgerufen, als durch den Willen und das Aufmachen unseres Herrn, dem wir nachfolgen, ist nicht etwas, vor dem wir Angst haben müssen. Wenn sich eine Furcht oder eine Ungewissheit hervorbringt, ist es meistens, weil wir nicht genau klar sind, was unser Status in diesem Prozess ist. Sind wir in ihm? Arbeitet er in uns? Folgen wir ihm nach oder folgen wir irgendetwas nach, was wir denken, dass unsere Richtung sein soll? Und wir sind gar nicht offen für das Lenken oder das Eingreifen unseres Herrn. Und da möchte ich heute Morgen euch in etwas mit hineinnehmen, was mir persönlich tief betroffen hat und zum Nachdenken gebracht hat und mich verändert hat. Jesus, als er hier auf der Erde war, hat viele Gleichnisse erzählt. Eigentlich sagt uns das Wort, er hat nur in Gleichnissen geredet. Das war ein Grund dafür, weil er gesagt hat, dass die Menschen, die nicht von ihm sind, nicht von der Wahrheit sind, die werden diese Sachen hören, sie werden sein Wort hören, aber nicht verstehen. Das hat einen Grund. Er hat aber gesagt, zu denen, die ihn nachfolgen, zu seinen Jüngern oder Nachfolgern, hat er gesagt, aber zu euch ist es gegeben, die Geheimnisse Gottes zu verstehen. Er möchte, dass er sehnt sich danach, dass wir die Sachen verstehen. Weil wenn wir verschiedene Elemente nicht verstehen, kann die Finsternis und der Feind weiter in uns arbeiten und wir erkennen ihn nicht. Die Dunkelheit mag sich gerne in der Dunkelheit verstecken. Solange sie sich verstecken kann und nicht herausgefunden wird, denken wir irgendwie, das ist irgendwas Komisches oder irgendetwas Natürliches. ist es nicht. Der Herr will uns nicht in der Ungewissheit lassen, sondern er möchte, dass wir das Leben und die Schliche des Feindes erkennen, dass wir uns sehen und dass wir die Finsternis sehen, nicht um uns niederzudrücken oder um uns zu verdammen, sondern um uns frei zu machen. Wie sonst sollten diese Finsternis rauskommen als durch den, der die Finsternis ist? Zwei Gleichnisse sind mir besonders tief am Herzen und von einem von diesen Gleichnissen möchte ich heute euch ein bisschen mit reinnehmen. Und zwar, okay, bevor wir anfangen, muss ich noch beten. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich liebe dieses Gebet. Ist eigentlich alles, was wir von ihm kennen können, ist nur ein Gebet, was uns der Herr gegeben hat, beinhaltet alles. Vor allen Dingen das, dass wir uns ausstrecken nach seinem Königreich, nach seiner Herrschaft. Wir haben ein großes Königreich hier auf der Erde. Und es ist auch einer, der diese Königreiche herrscht. Aber nicht unser Herr. Noch nicht. Das Ende kommt darauf hin, damit er sein Königreich hier handfest, nicht nur im Geistlichen in uns. Die Schrift hier sagt ja, oder was, wir können nicht sagen, hier ist das Königreich oder da. Das Königreich Gottes ist in uns. In unserem Herzen fängt es an. Aber es wird einmal ja offenbar werden. Es wird den ganzen Globus umstrahlen, ne? Wenn der Herr wiederkommt. Das ist etwas, nach dem wir uns sehnen sollen. Sehnen wir uns danach? Oder sagen wir, Mensch, ich bin noch nett, ich möchte noch meine Karriere haben, ich möchte noch Kinder haben, ich möchte noch heiraten. Ich möchte noch das Leben leben. So gibt uns der Herr ein Gleichnis. Und das steht im Matthäus 25. Ich muss ein bisschen auf die Zeit hier gucken, sonst verrede ich mich nämlich. Matthäus 25, Vers 1, das ist hier von der Elberfelder. Alsdann wird das Reich des Himmels gleich werden. Jesus redet immer wieder von dem Reich Gottes oder dem Reich des Himmels ist gleich. Und dann erzählt er verschiedene Aspekte von dieser Herrschaft und von dem Königreich, von dem Himmelreich, das Jesus etablieren oder aufbauen will. Und das ist ein Aspekt, den er uns hier in Matthäus 25 uns zeigt. Alsdann wird das Reich des Himmels gleich sein, 10 Jungfrauen, welche ihre Lampen nahmen und ausgingen dem Bräutigam entgegen. 5 aber von ihnen waren klug und 5 töricht. Die, welche töricht waren, nahmen ihre Lampen und nahmen kein Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen mit ihren Lampen. Als aber der Bräutigam verzog, Jesus redete davon öfters, von einem Herr des Hauses, der ausging für eine lange Zeit. Und es hat eine lange Zeit gebraucht, bis er zurückkam. Und da waren gute Diener und böse Diener. Immer wieder diesen Vergleich. Wurden, als aber der Bräutigam verzog oder es lange dauerte, bis er wiederkam, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Die Gleichnisse Jesu fordert er uns immer wieder heraus, dass wir sie geistlich verstehen. Unser Verstand, unser Menschliches kann nicht etwas Geistliches verstehen. Wir müssen in geistlichen Prinzipien und Erkenntnissen, die nicht aus uns selber kommen, sondern uns vom Geist Gottes gegeben wird, müssen wir sie uns betrachten. Ich finde es sehr interessant, dass überall im Neuen Testament beschrieben wird, dass der Zeitpunkt oder die Zeit, an denen Jesus wiederkommt, ist nicht während des Tages. sondern immer während der Nacht. Da ist ein Grund dafür da. Ein geistliches Verständnis von Tag und Nacht. Der Paulus sagt, wir sind nicht Kinder der Nacht, sondern wir sind Kinder des Tages. Ja? Die, die schlafen, das sind die Kinder oder das sind die, die in der Nacht schlafen. Man schläft nicht während des Tages. Wir sind Kinder des Tages und nicht der Nacht. Die, die schlafen, schlafen in der Nacht und die, die sich betrinken, betrinken sich in der Nacht. Ihr aber seid Kinder des Tages, ihr seid Kinder des Lichts, nicht der Finsternis. Dieses, was erkennbar ist von unserem Herrn, von unserem Schöpfer, hat er genau vor unsere Augen, in wie unsere Natur und wie die Gewalten und die Systeme und seine Gesetze um uns herum funktionieren. Deswegen sagt er, wir können eigentlich alles empfangen, ersehen, wenn wir offene Augen haben für das, was um uns herum geschieht. Jesus sagt, ich muss werken, während es Tag ist, weil die Nacht wird kommen, wo niemand arbeiten oder werken kann. Eine Zeit wird kommen, der Nacht und der Finsternis über diesen Erdkreis, an dem keiner mehr arbeiten kann. Das heißt, jeder wird genau da sein in seinem Glauben, in seinem Prozess, wo er ist. Und es ist sehr interessant oder sowas, dass dieses Gleichnis, dass Jesus das auffasst. Deswegen sagt er immer wieder, wachet. Ne? Er hat nie gesagt, okay, es ist okay, dass ihr schlaft. Selbst sein Drei im Garten Gethsemane hat er gesagt, könnt ihr nicht mit mir wachen. Es war Nacht. Es war eine Finsternis um sie herum. Und so wird uns auch beschrieben, dass diese 12 Jungfrauen, was ja Jungfrauen waren, die auf dem Bräutigam gewartet haben, also Gläubige, ja, in dem Bild. Durch das lange Warten sind sie in eine Zeit gekommen, wo Nacht eingekehrt ist. Und in dieser Nacht sind sie schläfrig geworden und sind eingeschlafen. Wir sollen nicht schlafen, sondern wir sollen wachen, damit wir die Zeiten sehen, damit wir die Zeiten erkennen und nicht mit der breiten Masse, die auf der Welt und durch die Welt und durch den Herrscher der Welt geleitet werden, ihnen nachgehen, sondern uns zum Herrn ziehen. Und wir sehen das immer wieder beleuchtet und Erinnerungen in der Schrift über dieses Prinzip. Es sind einige Prinzipien oder fast würde ich sagen Fundamente, des Verständnisses, die so wichtig ist für uns, um im Glauben zu leben. Und eins ist da drin, wo ich heute Morgen euch da mitnehmen möchte. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei, siehe, der Bräutigam geht aus ihm entgegen. Da standen alle Jungfrauen auf und schmückten ihre Lampen. Es ist toll, dass selbst wenn Gläubige eingeschlafen sind, dass der Herr jemand oder etwas in ihr Leben schickt, um sie aufzuwecken. Ein Schrei ging raus, ein Signal ging raus und sagt, macht euch bereit. Die Zeit, auf die ihr gewartet habt, kommt. Und die Jungfrauen fingen an, ihre Lampe anzuzünden. Die Törichten, Vers 8, und die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen. Die Klugen aber antworteten und sagen, nicht so, damit es nicht etwa für uns und euch nicht ausreiche. Geht lieber hin zu den Verkäufern und kauft euch selber. Als sie aber hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam und die bereit waren, gingen mit ihm zur Hochzeit und die Tür ward verschlossen. Später aber kommen auch die übrigen Jungfrauen und sagen, Herr, Herr, tu uns auf. Er aber antwortet und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. So wachet nun, damit ihr wisset, denn ihr wisset weder den Tag noch die Stunde. Okay, das war bis Vers 13. So wachet nun, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde. Wir kennen alle dieses Gleichnis. Und ich weiß, es gibt viele Auslegungen, es gibt viele Meinungen, es gibt viele Richtungen. Und ihr habt wahrscheinlich auch schon viele Predigten gehört. Ich rede gegen keine, aber ich möchte gern mit euch zeigen, was mir wichtig geworden ist. Weil ich sehe, der Herr sagt uns nicht umsonst dieses Beispiel. Von den 10 Jungfrauen, von den Gläubigen, war die Hälfte oder war ein großer Anteil, die uns die Schrift sagt, für sie war es nicht möglich, einzukehren in das Himmelreich. Also besteht eine große Gefahr, eine Möglichkeit, dass wir zwar Jungfrauen sind, aber dass nicht alle Jungfrauen hineinkommen. Warum ist es? In dieser Geschichte, in diesem Gleichnis, stelle ich euch eine Frage. Es war etwas notwendig, um durch die Tür hinein durchzukommen. Was mussten die Jungfrauen haben? Was mussten die Jungfrauen haben, um durch die Tür hineinzugehen? Oder sagen wir mal in anderen Worten, was musste vorhanden sein, damit sie hineingelassen werden konnten? Manche sagen Öl. Aber was wirklich notwendig war, dass ihre Lampe am Brennen war. Weil die kein Öl hatten, die Lampe oder das Feuer ist erloschen. Es war notwendig, um in das Königreich durch die Tür hindurchgelassen zu werden, dass ihre Lampen brennen und nicht ausgehen. Jetzt frage ich euch, was ist in unserem Weg mit unserem Herrn das notwendige Kriterium oder das notwendige, was wir unbedingt haben müssen, damit wir gerettet sind und mit ihm einkehren können? Also ich rufe das einfach so raus, wenn jemand möchte, gerne. Ja, die Verbindung zu ihm. Das Öl, der Glaube. Wir sind gerettet und erlöst durch den Glauben. Der Glaube ist das Werk, was notwendig ist. Im Alten Testament waren die Gesetze. Jetzt sagt uns der Herr, wenn ihr glaubt an mich, ja, nicht jeder, der Herr sagt, wird ins Königreich kommen, sondern die an mich glauben, die das tun, was ich ihnen sage. Wie kann ich an jemand glauben, vor allen Dingen an das Wort glauben, aber ich tue nicht, was es sagt? Funktioniert nicht, weil dann glaube ich nicht. Sonst würde ich ja mein Leben einstellen auf das, was das Wort mir sagt. Ja? Also wir brauchen Glaube. Die Flamme ist unser Glaube in diesem Bild, der unbedingt notwendig ist. Ohne Glaube kann niemand gerettet werden. In diesem Bild sagt uns Jesus, es ist eine Gefahr. Diese Flamme ist da. Und während des Tages ist es auch nicht so schwierig. Aber in den schwierigen Zeiten, in der Nachtzeit, braucht ihr unbedingt diesen Glauben. Und wenn ihr diesen Glauben nicht habt, werdet ihr es nicht schaffen. Wenn euer Licht ausgeht in dieser Zeit, werdet ihr es nicht schaffen. Also, was brauchten sie, damit die Flamme von der Lampe brennt? Öl. Öl. Eine Substanz oder ein Medium. Okay, das Deutsche, das fällt mir manchmal nicht so einfach. Nicht mehr, was den Docht und die Flamme unterstützt bzw. nährt. Es muss eine Substanz im Glaubensleben eines Christen geben, dass in schwierigen Zeiten, wenn es darauf ankommt, dass das Feuer nicht erlöscht, dass es nährt, was man haben kann oder nicht haben kann. Weil Jesus redet von Klugen und von Törichten. Töricht sind die dumm oder nachlässig. Eigentlich müsste es nicht so sein, aber sie haben etwas vernachlässigt. Ne? Jesus redet von diesen Klugen. Ich sehe da sehr große Parallele zwischen dem, nach der Bergpredigt sagt Jesus, nicht jeder, der Herr, Herr sagt, wird ins Königreich kommen, sondern die, die den Willen Gottes tun. Und dann redet er auch von Klugen und von Törichten in dem Zusammenhang von einem klugen Mann und einem törichten Mann, die ihre Häuser bauen. Einer baut auf dem Felsen, der andere baut auf dem Sand. Er sagt, wenn ihr nur das Wort hört, aber es nicht tut, was im Gleichen ist, nicht erkennt oder nicht glaubt, dann baut ihr auch ein Haus, euer Leben ist euer Haus, aber es hat keinen festen Grund. Und interessant, auch in diesem Gleichnis kam keine Nacht. Jesus redet von einem Sturm. Beide müssen durch einen Sturm. Die fünf klugen Jungfrauen und die fünf törichten Jungfrauen mussten beide durch eine Nacht. Es ist, als wenn der Herr uns sagt, jeder in diesem Prozess, in diesem Geburtsprozess, in dem wir uns gerade begeben, ist entweder, jetzt habe ich den Faden hier verloren, genau. Vielen Dank. So können wir uns untereinander eher helfen. Ne? Jeder Gläubige muss durch Schwierigkeiten durch. Es gibt keinen anderen Weg. Aber wie unser Glaube, wie unser Haus, ob es steht oder fällt, oder unser Licht brennt oder ausgeht, hält davon oder hängt davon ab, wie wir unser Leben wirklich gelebt haben, beziehungsweise was wir erkannt haben und was wir gesammelt haben. Einmal ist es Fundament, das andere Mal ist das Öl. Ich sehe da sehr, dass das Parallele nur von der anderen Seite angeguckt. Also, ich möchte gerne das Öl angucken heute Morgen. Ich weiß, es gibt verschiedene Auslegungen. Und ich rede auch nicht gegen irgendwelche, ich möchte einfach euch nur zeigen, weil als ich das erkennen durfte, dieses Prinzip, diese ja, Erleuchtung hört sich irgendwie so, aber wenn einem die Augen offen gemacht wird, ist es auf einmal wow. Ja? Und du gehst in das Wort Gottes und du siehst das immer wieder drin. Aber vorher habe ich das nicht gesehen, nicht erkannt. Ich dachte, dass etwas Komisches mit mir oder in meinem Leben passiert und ich habe es nicht einordnen können. Der Herr möchte nicht, dass wir Sachen nicht einordnen können. Er möchte, dass wir Sachen verstehen, weil er uns Leben geben möchte. Er möchte nicht, dass wir Törichte sind. Er möchte, dass wir kluge sind. Und wenn wir diese Sachen erkennen und glauben, sagt er, sind wir gerettet. Weißt? Deswegen diese Analogie oder sowas, dass wenn wir eben etwas nicht erkennen, kann unser Feind weiterhin sein Unwesen treiben. Und wir können hineinfallen in die Sache, dass wir das Öl nicht sammeln und dass unser Glaube, was ja Vertrauen ist, in schwierigen Zeiten erlöscht. Wie viele sind in schwierigen Zeiten und sagen, ich habe so eine schwere Zeit, um am Glauben, um an dem Vertrauen zu Gott festzuhalten, weil alles um mich herum dunkel oder windig oder voll Probleme sind. Betet für mich. Und ich denke, ein großer Grund ist dafür, dass wenn wir das erkennen, dass wir dieses Öl noch sammeln. Dieser Schrei für mich, und das war 2015, der Schrei, gingen wieder raus und haben mich aufgeweckt. Und ich habe gemerkt, ich brauche noch Substanz. Ich bin noch nicht am Ziel. Eine Zeit wird noch kommen und wir haben ja einen kleinen Vorgeschmack bekommen durch Corona, ja? War ja nur so viel, weißt? Aber diese Zeit müsste uns, oder ich hoffe, dass es viele ein kleines bisschen nur gerüttelt hat und gesehen, wo stehe ich im Glauben? Wie viel Angst ist in mich reingekommen? Der Herr hat uns nicht den Geist der Angst oder der Furcht gegeben. Warum, wovor sollen wir uns fürchten? Wir sollen keine Angst haben, uns kann nichts aus der Liebe Gottes reißen. Der Löwe, der vor uns brüllt, ist nur, weil er sich dorthin stellt. Er kann aber nichts machen. Wir sollen keine Angst vor ihm haben. Zum Beispiel interessant mit der Waffenrüstung Gottes. Er hat uns einen Brustpanzer gegeben des Glaubens. Er hat uns nicht das Rückenschild des Weglaufens gegeben. Wir brauchen nicht weglaufen. Wir sollen stehen. Und das Stehen kann nur geschehen, wenn wir dem Herrn vertrauen. Also, um den Herrn kennenzulernen und unsere Erfahrungen mit ihm zu sammeln, gibt er uns Schwierigkeiten in unser Leben. Schwierigkeiten. Römer 5, Vers 3. Römer 5, Vers 3. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns oder wir freuen uns auch der Trübsale oder der Bedrängnisse, der Probleme, des Sturmes und der Finsternis, die um uns herum sind, da wir wissen, dass die Trübsal oder diese Zeiten, okay, hier im Elberfelder sagt es Ausharren bewirkt, im Englischen sagt es bewirkt Geduld, ja? Bewirkt Geduld, das Ausharren, das Drunterbleiben. Ja? Das Ausharren oder die Geduld bewirkt aber Erfahrung und die Erfahrung Hoffnung. Die Hoffnung aber beschämt nicht. Paulus sagt uns, dass die Schwierigkeiten, und es ist nicht nur er, der das schreibt, der Jakobus schreibt darüber, dass wir uns freuen sollen über viele Versuchungen. Weil wir wissen, dass diese Zeiten etwas in uns bewirkt. Geduld. Und die Geduld wird eine Tat, eine Sache in uns hervorbringen. Wir haben Geduld, die bewirkt Geduld, Erfahrung und Hoffnung. In unseren Schwierigkeiten, wenn unser Glaube herausgefordert ist, was hält unseren Glauben, unser Feuer am Brennen? Ist es nicht Geduld? Das Warten auf sein Eingreifen, das Warten, dass der Herr uns in dieser Situation begegnet oder uns heraushilft. Ja? Und wenn er uns herausgeholfen hat, bringt es nicht Erfahrung im Glauben? Durch Erfahrung weiß ich, er hat mir gestern geholfen in dieser finanziellen Notlage oder mit meiner Krankheit. Er hat mir geholfen, er ist gekommen. Das bewirkt etwas in uns. Erfahrung ist Öl. Geduld ist Öl. Und Hoffnung ist auch Öl. Weil wenn wir einmal Hoffnung verlieren, wir können nicht mehr hoffen, dass der Herr noch kommt oder uns helfen wird. Und wir sind alleine. Was macht das mit unserem Glauben? Unser Glauben geht aus. Und Paulus ruft uns zu, oder die Apostel und dieses Wort ruft uns zu, schaut die Schwierigkeiten in eurem Leben mit einem neuen Sinn, mit neuen Gedanken, mit einer neuen Erkenntnis an. Diese Sachen müssen in eurem Leben geschehen. Nicht um euch Schwierigkeiten zu geben. Er ist kein Sadist. Gott ist kein Sadist. Aber die Schwierigkeiten und die Bedrängnisse, Trübsalen und Versuchungen sind unbedingt notwendig, weil sie etwas in uns produziert. Sie produziert Öl. Wenn wir kein Öl haben, wird unser Glaube erlöschen. Er möchte nicht, dass unser Glaube erlöscht. Jetzt, okay, wenn das Öl unsere Schwierigkeiten sind, die in unserem Leben der Herr uns gibt. Wie kann das sein? Weil jeder ist ja durch Schwierigkeiten durchgegangen. Jeder hatte Schwierigkeiten und Situationen, Bedrängnis, Trübsal, Leute gegen eingegangen, Schmerz, Verfolgung und, und. Wie kann das sein, dass welche Öl dadurch bekommen haben und nicht Öl dadurch bekommen? Ich sehe zwei Aspekte. Eins ist, dass durch die Schwierigkeiten, die uns begegnet sind, wir nicht dem Wort geglaubt haben und das Wort getan haben, sondern wir haben versucht, wegzulaufen vor den Problemen. Herr, das ist diese Person, die ich auf der Arbeit habe, ist einfach zu schwer für mich. Diese Person bringt nur das Schlimme aus mir heraus. Nimm diese Person weg oder gib mir einen anderen Arbeitsplatz. Ich kann es nicht ertragen. Und wir können nicht sehen, dass genau deswegen diese Person in unserem Leben ist. Der Herr gibt uns und schickt uns die Schwierigkeiten und die schwierigen Personen in unser Leben, damit wir einmal an sein Wort glauben, das heißt, dass wir das Wort anwenden. Schlägt euch einer auf die linke Backe, haltet ihm die rechte auch hin. Wir können davor weglaufen, wir können zurückschlagen, dann haben wir dem Wort aber nicht geglaubt. Wir können sagen oder sowas, dass eben diese Person nicht von Gott geschickt ist und dann suchen wir uns einen anderen Arbeitsplatz. Wir gehen nicht in Geduld, wir bleiben nicht drunter in der Situation, sondern wir versuchen, diese Situation aus unserem Leben zu verbannen. Wir haben nichts gelernt. Wir haben kein Öl gesammelt. Ein anderer Aspekt ist, dass wenn wir in uns zurückschauen, in unser Leben oder in die Gegenwart und wir sehen schwierige, schlimme Situationen, die uns begegnet sind als Kinder, in unserer Familie, wir sind vielleicht misshandelt worden, körperlich oder geistig, wir haben Schlimmes erfahren, wir können kein Öl durch diese Schwierigkeiten gesammeln, wenn wir nicht Gottes Hand hinter allen diesen Situationen sehen. Wenn wir denken, dass etwas Fremdes geschehen ist, das eigentlich nicht hätte geschehen sollen in unserem Leben. Herr, warum hast du das zugelassen? Können wir kein Öl sammeln. Wir sind töricht. Wir können die Wahrheit nicht erkennen. Eine Frage an euch. Wenn wir unserem Herrn unser Weg, unser Leben anvertraut haben, warum versuchen wir mit allen Kräften uns aus Problemen oder Situationen selbst zu befreien oder herauszukommen? Haben wir nicht ihm unseren Weg anbefohlen und wir nehmen Glauben an, dass alles, was uns geschieht, Römer 8, uns zum Guten dienend muss. Und nicht nur von unserer Gegenwart und der Zukunft, sondern auch von der Vergangenheit. Wir sind, wer wir sind und wir stehen im Glauben und im Vertrauen zu Jesus wegen unserer Vergangenheit. Wenn wir aber denken, unsere Vergangenheit ist etwas Schlimmes, was uns passiert ist und wir sehen nicht, dass dieses eine Vorbereitung und von der Liebe Gottes ist, die uns durchgetragen hat, haben wir kein Öl durch irgendetwas gesammelt. Und wenn die Schwierigkeiten dann kommen, haben wir nichts und keine Erfahrung, die unseren Glauben unterstützt und am Brennen hält. Ich muss zum Ende kommen, tut mir leid, hätte noch viel zu sagen, aber ein Bibelwort möchte ich noch euch sagen. Und zwar eins, das mir sehr wichtig geworden ist, von der Erkenntnis unseres Herrn. Das ist aus Jesaja 45, drei Verse. Ich bin der Herr und sonst ist keiner. Außer mir ist kein Gott. Ich gürtete dich und du kanntest mich nicht. Auf dass man wisse vom Anfang, vom Aufgang der Sonne und von ihrem Niedergang her, dass außer mir keiner ist. Ich bin der Herr und sonst keiner, der ich das Licht bilde und die Finsternis schaffe, den Frieden mache und das Unglück schaffe. Ich, der Herr, bin es, der dies alles wirkt. Habt ihr den Bibelvers schon mal gelesen? 45, Vers 5 bis 7. Das Wort sagt uns, dass der Herr nicht nur etwas zulässt. Wir können manchmal Ungerechtigkeit, das Böse, nicht richtig begreifen. Und wir denken, dass der Feind etwas tut, von dem Gott nichts weiß oder nicht möchte. Das Wort hier sagt uns genau das Gegenteil. Alles, was existiert, existiert aus Gott. Er hat alles geschaffen, das Licht und die Finsternis. Wenn er etwas nicht möchte, würde es nicht akzeptieren. Die Finsternis und das Böse oder das Unheil hat seinen Sinn und seinen Zweck. Wir wissen, dass am Ende das Böse oder der Böse verbannt wird. Der wird vernichtet werden. Aber bis dahin hat die Finsternis und hat das Unglück um uns herum einen ganz besonderen Stellenwert. Das ist der Stellenwert, dass wir Öl sammeln für unser Licht. Es muss uns alles zum Guten geben. Der Herr weiß es. Der Herr weiß, dass unser Glaube in schwierigen Zeiten sehr herausgefordert ist. Und die einzige Möglichkeit, dass er bleibt, ist durch Schwierigkeiten. Sieh die Schwierigkeiten in deinem Leben, die Menschen, die gegen dir gehen, die Gesundheit, die uns verlässt, diese ganze Finsternis von der Welt um uns herum, die Stürme, die in unser Leben kommen. Sieh das nicht als, dass es irgendetwas Komisches geschieht, sondern dass die liebende und gewaltige Hand Gottes uns dies gibt, damit wir hindurchgehen dürfen. Weil nur so können wir diese Substanz erhalten. Wir können, und das ist interessant, dieses Öl kann nicht geteilt werden. Ne? Habt ihr das in der Geschichte gesehen? Die törichten Singer, komm, gib uns von eurem Öl, sag mir. Kann die Geduld, die du in der Finsternis oder in Schwierigkeiten, die du gesammelt hast, oder die Erfahrung, die du durch deine Krankheit und durch das Warten und Hoffen und Vertrauen auf Jesus gesammelt hast, kannst du das irgendjemand anders geben? Kann ich teilhaben, produziert dein Glaube, deine Erfahrung etwas in mir? Nein. Jeder muss sein eigenes Öl sammeln. Du kannst nicht das Öl, die Geduld, Erfahrung oder Hoffnung eines anderen Christen, kannst das nicht geben. Deswegen haben sie gesagt, wir können euch das nicht geben. Ihr müsst wieder zurück und ihr müsst es euch selber kaufen. Interessant mit dem Öl. Das Öl kostet Geld, ist nicht umsonst. Unsere Schwierigkeiten kosten uns was, oder nicht? Tränen, Ausharren, Gebete, Hoffen, Glauben. Es kostet uns etwas, kommt nicht umsonst. Deswegen geht zurück zu denen, die das verkaufen. Ihr müsst es lernen. Und als sie wieder zurückkommen, war die Tür verschlossen. Ich muss aufhören. Die Zeit. Für mich war das wie eine Perle. Dass die Finsternis, dass das Unglück oder das Böse um uns herum nicht durch Zufall geschieht. Und wenn wir das richtig erkennen, dass das einen Segen, etwas Gutes in uns bewirkt. Und ich möchte euch Mut machen. Schaut eure Probleme, lauft nicht weg. Seht den Herrn dahinter. Weil wenn ihr den Herrn dahinter seht, erkennt ihr die Situation in einem ganz anderen Bild. Ihr seht die mächtige und liebende Hand unseres Vaters dahinter. Nicht irgendein Feind, der machen kann, was er will. Hiob. Der Feind darf nur das tun, was der Vater erlaubt hat. Aber derjenige, der die ganze Geschichte mit Hiob angefangen hat, war nicht der Teufel, sondern es war der Herr selber. Er hat dem Teufel oder dem Satan gesagt, hey, hast du schon mal gedacht an den Hiob? Satan ist nicht zum Vater hingegangen und gesagt, okay, ich möchte gern den Hiob jetzt da testen. Ist ihm gar nicht in den Gedanken gekommen. Der, der ihm den Gedanken, die Idee gegeben hat, war Gott selber. Er schafft Frieden und das Unheil. Er benutzt beides. Nicht für unsere Verdammnis, sondern im Gegenteil, für unseren Segen. Alles ist uns zum Guten. Amen.